Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Nach hoffentlich schönen Sommerwochen heiße ich Sie an dieser Stelle wieder ganz herzlich willkommen. Lassen Sie uns jetzt nicht zurückschauen, auch nicht vorwärts schauen. Lassen uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Amen. Wir beten im Wechsel Psalm 31. Herr, auf dich traue ich, lass mich nimmermehr zu Schanden werden. Neige deine Ohren zu mir, hilf mir eilends, sei mir ein starker Fels. Denn du bist mein Fels und meine Burg. Du wollest mich aus dem Netze ziehen, da sie mir heimlich stellten. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Ich freue mich und bin fröhlich über deine Güte, dass du mein Elend ansiehst. Und übergibst mich nicht in die Hände des Feindes. Ich aber, Herr, hoffe auf dich und spreche, du bist mein Gott. Wir danken dir, Herr, für diesen Ort inmitten unserer Stadt, an dem wir zusammenkommen können. Sammle unsere Gedanken, gib uns die notwendige Stille, halte Störungen fern. Wir wollen dich loben und preisen und anbeten und dich von Herzen bitten, schenk uns dein Wort so, dass wir es verstehen und auch mitnehmen können. Amen. Wir beten weiter in der Stille. Herr, erhöre uns. Amen. Markus 3 steht, und es kamen seine Mutter und seine Brüder und standen draußen, schickten zu Jesus und ließen ihn rufen. Und das Volk saß um ihn, und sie sprachen zu ihm, siehe, deine Mutter und deine Brüder und deine Schwestern draußen fragen nach dir. Und er antwortete ihnen und sprach, wer ist meine Mutter und meine Brüder? Und er sah ringsum auf die, die um ihn im Kreise saßen, und sprach, siehe, das ist meine Mutter und das sind meine Brüder, denn wer Gottes Willen tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Amen. Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ. Vom Lied 244 singen wir die Verse 1 bis 4. Heute lesen wir jene uralte Geschichte aus dem 1. Mosebuch, dem 4. Kapitel, von Vers 1 ab. Und Adam erkannte sein Weib, Eva, und sie ward schwanger und gebar den Kain und sprach, ich habe einen Mann gewonnen mit Hilfe des Herrn. Und danach gebar sie Abel, seinen Bruder, und Abel wurde ein Schäfer, Kain aber wurde ein Ackermann. Es begab sich aber nach etlicher Zeit, dass Kain dem Herrn Opfer brachte von den Früchten des Feldes und auch Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde, von ihrem Fett. Und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer. Aber Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an, und da ergrimmte Kain sehr und senkte finster seinen Blick. Und da sprach der Herr zu Kain, warum ergrimmst du und warum senkst du deinen Blick? Ist's nicht also, wenn du fromm bist, so kannst du frei den Blick erheben. Bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür. Und nach dir hat sie Verlangen, du aber herrsche über sie. Und da sprach Kain zu seinem Bruder Abel, lass uns aufs Feld gehen. Und es begab sich, als sie auf dem Felde waren, erhob sich Kain wider seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Und da sprach der Herr zu Kain, wo ist dein Bruder Abel? Er sprach, ich weiß nicht. Soll ich meines Bruders Hüter sein? Er aber sprach, was hast du getan? Die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von der Erde. Und nun verflucht seist du auf der Erde, die ihr Maul hat aufgetan und deines Bruders Blut von deinen Händen empfangen. Wenn du den Acker bebauen wirst, sollt er hinfort seinen Ertrag nicht geben. Unstet und flüchtig sollst du sein auf Erden. Kain aber sprach zu dem Herrn, meine Strafe ist zu schwer, als dass ich sie tragen könnte. Siehe, du treibst mich heute vom Acker, und ich muss mich vor deinem Angesicht verbergen und muss unstet und flüchtig sein auf Erden. So wird mir's gehen, dass mich totschlägt, wer mich findet. Aber der Herr sprach zu ihm, nein, sondern wer Kain totschlägt, der soll siebenfältig gerecht werden. Und der Herr machte ein Zeichen an Kain, dass ihn niemand erschlüge, der ihn fände. So ging Kain hinweg von dem Angesicht des Herrn und wohnte im Lande Not, jenseits von Eden gegen Osten. Amen. Wer hätte das gedacht, liebe Gemeinde? Nach den traurigen Schlussbildern aus dem Paradies mit Ackerfluch und Platzverweis und verriegeltem Tor, nun dieses fröhliche Familienbild. Farbig, lebendig, auf Hochglanz, ein richtiges Foto für die Ahnengalerie. Adam ist stolz wie ein Hahn. Auf seinen Armen ein gesundes Kind. Ein Sohn ist's geworden. Ein kräftiger Bursche. Ein ersehnter Stammhalter. Kain haben sie ihn geheißen, zu Deutsch Bogenpfeil oder Lanzenspitze. Daneben Eva in ihrem Mutterglück. An ihrer Brust noch einmal ein Söhnchen. Ein zartes Knäblein. Ein feingliedriges Bürschlein. Ein zerbrechliches Menschengeschöpf. Abel haben sie ihn genannt. Zu Deutsch Hauch oder Vergänglichkeit. Dankbar sind diese überglücklichen Eltern, Gott dankbar, der ihnen dieses Geschenk. Mit dem Herrn haben wir diese Kinder gewonnen, sagen sie, nicht mit unserer Vitalität, nicht mit unserer Potenz, nicht mit unserer Gesundheit, nein, mit dem Herrn haben wir sie gewonnen. Sie waren noch nicht von jenen Meinungen angekränkelt, die heute durch die Medien geistern und uns weismachen wollen. Kinder sind eine Belastung für die Erde. Jahr 2000, 6,5 Milliarden Menschen, der alte Planet geht aus allen Nähten. Oder die Kinder sind eine Belastung für das Volk. Die Ausbildungskapazitäten haben nur eine begrenzte Kapazität. Oder die Kinder sind eine Belastung für die Familie. Annehmlichkeiten und Bequemlichkeiten sind so nicht mehr zu haben. Kinder sind eine Belastung für die Frau. Sie stehen ihrer Selbstverwirklichung im Wege. Und sie sagen, Kinder sind eine Gabe Gottes. Kinder sind ein Geschenk des Himmels. Kinder sind mit dem Herrn gewonnen. Was ist denn heute bei uns los, dass wir Hunderttausende von Kindern schon im Mutterschoß los sein wollen? Was ist denn heute bei uns los, dass wir das Todeslos den Unschuldigsten nicht ersparen können? Ist am Ende wieder der teuflische Versucher los, der uns einflüstern will, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht? Adam und Eva, Kain und Abel, ein fröhliches Familienbild. Und wenige Jahre später ist alles vorbei. Abel liegt auf dem Acker mit eingeschlagenem Schädel und blutet aus. Kain zeigt Gott die freche Stirn und haut ab. Die einsam gewordenen Eltern sind fassungslos und verschwinden schließlich ganz aus dieser Mordgeschichte. Aus dem fröhlichen Familienbild ist ein entsetzliches Trauerbild geworden. So wie unsere Väter und Mütter, Kinder und Enkelbilder über Nacht von einer Stunde zur anderen, ja, von einer Sekunde zur anderen zu Trauerbildern werden können. Das Neiden und Schlagen und Stechen und Töten gehört seither zur Tagesordnung der Welt. Aber wie konnte so etwas passieren? Wie konnte so etwas geschehen? Wie konnte aus solch fröhlichem Familienbild ein entsetzliches Jammerbild werden? Hat Gott schlicht und ergreifend weggeschaut? Hat Adam nicht richtig hingeschaut? Hat Eva nur in ihren Buben hineingeschaut? Hat Abel nur auf sich geschaut? Wir wissen es nicht und viele Fragen bleiben offen. Aber beobachten wir heute einmal ausschließlich diesen Kain. Schauen wir ihm direkt ins Gesicht. Achten wir auf seinen Blick. Erstens, er, Kain, schaute abwärts. Natürlich hat er zuerst auch vorwärts geschaut, so wie alle jungen Leute nach vorne schauen. Leider wissen wir nichts über seine Kindheit, aber wir liegen nicht falsch, wenn wir annehmen, dass er ein wacher, vorwärts schreitender Bursche war, der ins Leben hineinmarschierte. Wer will schon ein Leben lang auf dem Mutterschoß bleiben und am Rockzipfel der Mutter seine Jährlein verbringen? Kinderjahre, Schulzeit, Berufswahl. Kain wurde Bauer und Abel Hirte. So weit, so gut. Nein, so weit, so schlecht. Denn Kain wurde kein fröhlicher Ackermann, der so wie in Heidens Jahreszeiten hurtig aufs Feld hinauseilt und flötend dem Pfluge nachgeht, sondern ein grüblerischer Mensch. Wenn er hinausgeht, sieht er seinen Acker, diesen elenden Steinriegel, dieses dornenreiche Arbeitsfeld. Das Unkraut wuchert aus allen Löchern, die Krähen holen die Samen und die Hacke springt von der harten Grube und die Sonne brennt gnadenlos vom Himmel herab. Warum bin ich nur Bauer geworden? Hätte ich doch einen anderen Job gewählt? Wäre ich nur beispielsweise Hirte geworden? Hirte, so wie mein Bruder. Und dann schaute er seitwärts. Er schaute seitwärts. Und dann sah er dessen Weide, dessen saftige Hügellandschaft. Die Schafe geben Wolle und die Zicklein geben das Fleisch und der Hund sorgt für die Ordnung und mittags in der Hitze kann er am Waldesrand seine Siesta halten. Abel hat es schöner. Abel hat es leichter. Abel hat es besser. Seine Lage wurmt ihn, sein Vorteil sticht ihn. Der Neid zerfrisst seine Seele. So wie der Neid unsere Seele auch immer wieder zerfrisst. Wenn wir hinausgehen, sehen wir unseren Arbeitsplatz, vielleicht den Schreibtisch, ein unheimlicher Aktenberg, eine dornreiche Arbeitsstelle. Das Telefon klingelt, der Chef ist nicht zufrieden und der Lohn ist ein reiner Hungerlohn. Warum bin ich denn nur Angestellter geworden? Hätte ich doch auch nur studiert, wäre ich doch so vielleicht Rechtsanwalt oder Architekt geworden, so wie mein Nachbar. Und dann schauen wir seitwärts und sehen dessen gut gehendes Geschäft eine einzige Goldgrube. Der muss nicht zur Stechuhr, der muss sich nicht wegen 10 Minuten Arbeitszeit herumschlagen, der kann sich seine Zeit einteilen. Der andere hat es leichter, der andere hat es schöner, der andere hat es besser. Kein hat es immer besser. Dort, wo du nicht bist, dort ist das Glück. Und das sticht und das wurmt und das bringt den Neid. Wie viele Nachtstunden sind schon dahingegangen, nur weil ich Neid hammel, dem anderen dies nicht gönnen kann und ich mich als Aschenputtel oder als Aschenbrödel oder Pechmarie selbst beweine und bedauere. Neid ist die Wurzel allen Übels. Neid ist der Herd allen Streites. Neid ist die Konfliktsgefahr Nummer 1. Wo ich nicht mehr vorwärts schaue und dem Bruder von Herzen alles gönne, weil was er hat, auch nicht alles Gold ist, was glänzt, sondern wo ich seitwärts schiele und dem anderen seinen vermeintlichen Vorteil neide, da ist Gefahr im Verzug. Gott hat uns doch nicht alle über den gleichen Leisten geschlagen und uns mit einer Einheitsmontur ausgerüstet. Im Reich Gottes gibt es kein Schema F. Dieser Herr gab jedem seine besonderen Gaben und an denen sollen wir uns genügen lassen. Was sie nicht haben, brauchen sie auch nicht. Nein, was sie nicht haben, brauchen sie auch nicht. Kain schaute seitwärts. Das ist das Erste. Und das Zweite, Kain schaute abwärts. Ausgerechnet dort, wo er eigentlich den Blick hätte erheben sollen. Nämlich am Altar. In brüderlicher Eintracht hatten sie noch Steine geschleppt, Kartoffel geholt, Holz gehackt, Zicklein geschlachtet, Feuer geschlagen und einen Opfergottesdienst veranstaltet, der ihren 7. Tag zum gottgewollten Ruhetag gemacht hat. Die dunkle Rauchfahne über dem Brandopfer zog die Blicke förmlich nach oben, aber Kain senkte finster seinen Blick. Er kappte die Verbindung nach oben und gab dem Einfluss von unten eine offene Tür. Gott ist dieser todgefährliche Blickwechsel nicht egal. Er mag Kain, so wie er den Abel mag. Und deshalb schaut er nicht tatenlos zu, sondern sagt, pass auf Kain, vor deiner Tür lauert die Sünde wie ein Raubtier, du darfst doch diesem Reptil keine Chance bieten. Gott warnt vor der Sünde, später durch einen Mose. Dann durch einen Samuel, dann durch einen Jesaja, dann durch einen Malachi, dann durch einen Johannes der Täufer und schließlich durch Jesus selbst, der auf dem Tempelberg steht und sagt, wer Sünde tut, der ist der Sündeknecht. Und weil die Menschen all diese Warnungen in den Wind geschlagen haben, weinte Jesus, ach, dass doch auch du erkenntest, was zu deinem Frieden dient, aber nun ist es vor deinen Augen verborgen. Jesus weint, wenn wir seine Stoppschilder überfahren. Jesus ist betrübt, wenn wir seine Gebote nicht halten. Jesus wird übersehen, wenn wir nur nach unten sehen. Die Katastrophe ist nicht mehr zu vermeiden. Als sie vom Gottesdienst weggehen, da erhob sich Kain über Abel und schlug ihn tot. Damit begann unsere Unheilsgeschichte. Denn was als Funke in Kains Brust glühte, das setzte die ganze Welt in Brand. Kain wurde Weltbrandstifter. Aus seiner Faust wurde ein Stein und dann das Gewehr und dann die Lanze und dann auch die Rakete und die Bombe. Denken wir daran, wenn wir Weltfriedensstifter werden wollen. Kains Problem ist nicht seine Waffe, sondern sein Blick. Wenn er den Stein aus den Händen lässt, dann wird er mit der Faust weiterdreschen. Erst wenn er wieder hinaufschaut, wird er den Funken in sich löschen können,
der diesen Flächenbrand von Schlachtfeldern und Kriegsschauplätzen ausgelöst hat. Doch Friedensbewegung muss zuerst Augen- und Herzensbewegung nach oben sein, sonst bewegt sie nichts. Schauen wir darauf. Lassen wir uns daran erinnern, an diesem Morgen von unserem Blick, der immer wieder seitwärts und abwärts geht, nun hinaufziehen, nun aufwärts froh den Blick gewandt und vorwärts fest den Schritt. Noch ist es nicht zu spät, hinaufzuschauen. Und sehen Sie, das ist ja das Dritte dieses Kapitels, nämlich Kain schaute aufwärts, obwohl er so kaltherzig seinen Bruder um die Ecke gebracht hat. Die Leiche ist verscharrt und das Blut versickert in der Erde. Aber Blut lässt sich nicht einfach verscharren und zudecken. Kain schaute aufwärts, obwohl er diesem Gott auf seine Nachfrage hin mit einem frechen Witz beantwortete: Soll ich meines Bruders Hüter sein? Soll ich den Hüter hüten? Soll ich den hüten, der nicht einmal sich selbst hüten kann? Kain schaute aufwärts, obwohl er mit dem Fluch der Heimatlosigkeit beladen wurde. Die Tür zu Haus und Hof rasselte hinter ihm ins Schloss. Mit Blut besudelt, von Sünde beschmutzt. Und Kain schaute hinauf. Liebe Freunde, nun gibt es doch keine Last mehr in unserem Leben, die uns hindern könnte, hinaufzuschauen. Nun gibt es doch keine Sünde mehr in unserem Leben, die es uns unmöglichte, hinaufzusehen. Nun gibt es doch keine Verzweiflung mehr, die uns den Kopf nach unten halten könnte. Wenn Kain hinaufschaute, dann ist heute Morgen keiner hier, der nicht auch seinen Blick erheben könnte. Denn oben sieht er etwas Seltsames, etwas Einzigartiges, etwas Atemberaubendes. Er sieht kein Schwert, kein Fallbeil, keine Guillotine, obwohl er das verdient hätte, sondern ein Rettungszeichen. Gnade statt Recht, Barmherzigkeit statt Gerechtigkeit. Und wenn Sie sich mit mir fragen, was denn das für ein göttliches Mahlzeichen sei, das Menschen rette, dann müssen wir auch hinaufschauen, oben auf dem Hügel, auf der Hinrichtungsstätte, auf Golgatha. Dort ist es für alle Augen sichtbar geworden. Es besteht aus einem Längsbalken und aus einem Querbalken. Und an dem Kreuz, das so entsteht, hängt nicht der Mörder, sondern der Ermordete inmitten der Brudermörder. Dieses Zeichen ist Jesus Christus. Unter ihm haben Kains Rechtsschutz. Durch ihn können Sünder weiterleben. Wegen ihm gibt es eine Chance, im Lande Not zu leben, jenseits von Eden. Deshalb gibt es eine Chance, weiterzuleben, jenseits von Eden. Ich verstehe das auch nicht. Mit meinen Sinnen ist das nicht zu packen. Diese unendliche Geschichte von Gottes Güte und Barmherzigkeit geht weit über meinen engen Denkhorizont. Und trotzdem ist sie wahr. Kain muss nicht sterben. Kain darf leben. Jeder von uns darf leben. Unser Herr machte ein Rettungszeichen. Deshalb schiel doch nicht seitwärts. Blick doch nicht abwärts. Schau doch endlich wieder aufwärts und lob mit mir diesen Gott, den Vater Jesu Christi, den Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes. Allen Trostes. Amen. Ein reines Herz, Herr, schaff in mir. Wir singen vom Lied 263, die Verse 1 bis 5. Thank you.
Herr, du hast deine Sorgen mit uns. Wir neiden und wir schlagen und wir töten. Wir leben so, als ob es dich nicht gäbe. Vergib uns. Heb uns die Augen, dass wir dich wieder erkennen, der du uns mit deinem vergossenen Blut alles geschenkt hast. Wehre dem Morden in unserer Welt. Lass die zu dir heimkehren, die unstet und flüchtig sind. Mach uns dankbar für das, was du uns geschenkt. Wir haben ja mehr als genug. Sei auch denen nahe, die unter der Gewalt von Menschen leiden. Heile die, die von Krankheiten geplagt sind. Und mache die Sterbenden gewiss, dass du durch Tod zum Leben hindurchretten willst. Dir sei diese neue Woche anbefohlen. Lass uns nicht aufhören, hinaufzuschauen zu dir, unserem Herrn und Heiland. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Name. Wie auch wir vergeben und führe uns nicht dazu, sondern erlöse uns von den Leiden des Heils und die Gefahr und die Leiden in die Ich lag im Streit und widerstreb, hilf, o Herr Christ, dem Schwachen. Wir beschließen mit dem angefangenen Lied 244, Vers 5. Danken der Stuttgarter Bläserkantorei und der Professor Scheible für diesen regelmäßigen Dienst in unserem Gottesdienst. Auch danken wir heute der Vertretung auf der Orgel, Professor Herbert Liedige, der Jangela, lange Jahre hier auf der Orgelbank gesessen, ist heute wieder hier und wir danken ihm für seinen Vertretungsdienst. Dann erreichte uns in der vergangenen Woche folgender Brief an die Gemeinde der Stiftskirche. So schreibt Burkhard Schöttendreier, das ist hier der Leiter der Wycliffe-Bibelübersetzer. Vor einigen Wochen bin ich von einer Dienstreise nach Lateinamerika zurückgekommen. Aus der Vielzahl der Eindrücke möchte ich an dieser Stelle einen herausgreifen. Marcelino Sosa, ein Guajibo-Indianer in Kolumbien, hat von Gott eine Schau für das Überleben seines Stammes bekommen. Er will ihnen Ausbildung schenken und ihnen das Evangelium sagen, damit sie dort überleben können. Auf folgenden Gebieten ist Hilfe dringend nötig. Familie Sosa braucht ein regelmäßiges Einkommen und der Druck christlicher Literatur und Schulbücher. Wir Und noch viel mehr die Guahibo-Christen würden uns freuen, wenn Sie, liebe Stiftsgemeinde, das Anliegen dieser Christen zu ihrem eigenen machen und mit einer Spende den Guahibos weiterhelfen würden. Wir wollen daran denken, wenn wir heute opfern, und vielen Dank für Ihr Geben, vergelt's Gott. Die Kindergottesdienste sind jetzt wieder regelmäßig parallel zu unserem Hauptgottesdienst. Wir laden die 5- bis 12-Jährigen um 10 Uhr immer drüben in die Schlosskirche ein. Die 12-Minuten-Gottesdienste von Montag bis Donnerstag, 17.15 Uhr, sind wegen dem Europäischen Musikfest ebenfalls drüben in der Schlosskirche. Im Gemeindehaus ist am Dienstag um 20 Uhr die Stunde des Gebetes. Bei den Ausgängen liegen die neuen Gemeindebriefe auf. Dort finden Sie die Hinweise auf unsere Gemeindegruppen, Hauskreise, Jugendkreise, zu denen wir Sie ganz herzlich einladen möchten, sofern Sie noch keinen Anschluss, noch keine Gemeinschaft von Christen haben. Nach dem Segen hören wir als Orgelnachspiel den Orgelchoral zum Hauptlied »Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ« von Johann Ludwig Krebs. Und nun geht mit dem Segen Gottes. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden.